Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes.
Hey Reinhold.
Grüß dich. Du, ich war mal wieder unterwegs, war ja Sommer. Und ich habe auch die Zeit genutzt, um verschiedene Länder zu bereisen. Gleich zwei. Und bin da auch untergekommen in verschiedenen Häusern und Wohnungen, Appartements und so weiter. Und du kennst das vielleicht, man kommt da rein, indem man so eine Schlüsselbox öffnet. Mhm. Also gibt es ja so einen Zahlencode, den kriegst du vorher zugeschickt. Und dann machst du es auf und dann kommst du an die Schlüssel ran und dann gehst du in die Wohnung rein. Mhm. Und eigentlich ist das ja jetzt nicht so super sicher, meiner Meinung nach. Also man könnte sich da hinstellen und da ewig rumprobieren. Da gibt es die ganz einfachen Zahlenschlösser, wie so ein Fahrradschloss, wo du dann so rumdrehst. Mhm. Hab jetzt aber auch so eine Wohnung gehabt, das war elektronisch. Und ich vermute mal, dass es dort auch elektronisch gesetzt wird, also dieser Code, also wahrscheinlich von außen oder so, also dass es vernetzt ist, das Schloss. Weiß ich aber nicht, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so aus. Und dann dachte ich mir so, okay, also das ist halt einfach im Prinzip erstmal so auf den ersten Blick unsicher, meiner Meinung nach. Also du könntest dich ja unten hinstellen und da ewig diesen Code ausprobieren oder jemanden über die Schulter gucken und dann kommst du halt einfach an die Schlüssel. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch pragmatisch. Ja, mhm. Weil was wäre die Alternative? Du müsstest Personal bereitstellen, jemanden, der dann kommt und dir den Schlüssel übergibt zu dem Zeitpunkt, zu dem du kommst. Oder du müsstest noch woanders hinfahren und speziellere Sicherheitsmechanismen durchlaufen. Ja, also es ist so eine Abwägung, ne? Und ich denke mal, diese Eigentümer von diesen Appartements und so haben sich das auch gedacht. Ja, machen auch viele andere. Ist jetzt vielleicht nicht so die Super Security, aber läuft halt. Und das ist halt allgemein so das Thema, oder? Wir haben es immer wieder mit bestimmten Zielkonflikten zu tun, wenn es darum geht, okay, wir wollen was besonders sicher haben, müssen dafür entsprechend dann auch investieren. Also dann würden wir nicht so eine Schlüsselbox hinhängen, wenn wir es ganz sicher haben wollten, sondern dann würden wir andere Mechanismen implementieren. Hin zu der anderen Seite vom Konflikt, ja, es ist natürlich günstig und pragmatisch und die einfachste Lösung. Mhm. Ja, und ich fände es cool, wenn wir da heute mal ein bisschen drüber sprechen könnten, so allgemein über Zielkonflikte in der Security. Kennst du auch diese Schlösser? Warst du mal in so einer?
Ja, Wohnung? Ja, genau. Ja? Ja, ich weiß schon genau, welche du meinst. Das ist, glaube ich, auch immer dasselbe, so ein mega lumpiges Kunststoffgehäuse da. Wenn du da, glaube ich, genau. Einmal dagegen trittst, fest, dann ist das auch schon offen. Aber spannend ist dann natürlich auch die Überlegung, was ist denn da die Sicherheitsbetrachtung dahinter? Also was ist zum Beispiel das Angreifermodell? Und ich meine, jemand, der da was klauen will vermutlich aus der Wohnung, das ist ja vermutlich kein realistischer Angreifer, weil in der Wohnung ist ja nichts, wenn die so vermietet wird, oder? Was wäre da an Wertgegenständen zu erwarten?
Also es ist unterschiedlich. Also die Ferienwohnung, da war schon einiges drin. Da war ein Fernseher drin, glaube ich, der einen relativ hohen Wert hatte. Ja gut, die anderen Sachen, Betten und die Bilder, das war jetzt nicht so besonders. Die Küchenausstattung war auch nicht wirklich gut. Ich glaube, das kennen viele, die in solchen Appartements sind oder in solchen Häusern. Ja, bei der anderen Wohnung, ja, da war es auch der Fernseher vielleicht, war so das Wertvollste am Ganzen.
Mhm. Aber da muss man ja immer aus Seite des Angreifers denken. Und für den Angreifer ist wahrscheinlich so ein Fernseher auch relativ unattraktiv, weil der ist groß und sperrig. Also ein Fernseher, ich sage jetzt mal so ein 23-Zoll-Fernseher, der ist eh nichts mehr wert. Also da reden wir schon über so einen schönen Plasma-Fernseher, 50 Zoll vielleicht oder keine Ahnung.
Plasma, dann ist der, gibt's noch Plasma?
Oder, siehst du, ich bin schon wieder voll, ich lebe schon voll hinterm Mond. Oder irgend sowas halt, irgend so ein großes Ding halt. Ja. Und die sind dann unpraktisch und die sind im Wiederverkaufswert halt auch relativ gering. Also als Dieb willst du ja Geld haben und nicht viele Fernseher. Also da wäre ein Beamer zum Beispiel, der wäre attraktiv, ne? Den kannst du abschrauben und den kriegst du vielleicht auch teurer verscherbelt irgendwie.
Mhm. Ich finde es super, dass wir uns die Gedanken gerade machen, weil die Gedanken sollten wir uns ja tatsächlich immer machen, wenn es um Zielkonflikte geht. Ein Angriffsszenario oder ein Szenario könnte auch sein, dass Leute einfach in die Wohnung gehen wollen und für eine Nacht Party machen wollen.
Oh
und
ja.
Die Bude auseinandernehmen, ne? Und den, ja. Wenn du halt so von ein paar Wohnungen dann einfach den Code weißt, ja, weil du den halt irgendwann mal ermittelt hast, Leuten über die Schulter geguckt hast und so und bis dahin unauffällig bist und guckst, okay, von den 3-4 Wohnungen, die wir heute Nacht zur Option hätten, da die eine, die ist definitiv frei, weil da scheint kein Licht, zack rein.
Das stimmt natürlich, das wäre richtig krass. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, also jetzt wir haben extrem viel kriminelle Energie, Reinhold. Man könnte Scams über so eine Wohnung laufen lassen. Also, ja, dass du dir da Post hinliefern lässt oder so irgendwelche Mules da Zeugs hinschicken lässt und das dann quasi aus dem Briefkasten nimmst, indem du in die Wohnung reingehst und den Briefkastenschlüssel kriegst. Oder indem du zum Beispiel jemandem vorgaukelst, dass du der Vermieter bist und dir die Kaution ausbezahlen lässt und dann sagst, ja, hier ist der Schlüssel und dann bist du weg. Das ist doch auch so ein typischer Scam, oder? Also,
könnte auch. Ich
jetzt schon öfter gehört, dass das Leute machen. Sind dann auch immer auffällig geringe Kautionsbeträge, die haben wollen.
Ich weiß aber nicht, ob das mittlerweile noch geht, weil du kriegst ja vorher Bescheid gesagt. Also du zahlst ja die Wohnung vorher und dann heißt ja auch die und die Kaution und das hinterlegst du ja vorher. Und ja, dann wäre es komisch, wenn da jemand steht und sagt, hier, ich will nochmal eine Kaution. Dann würde ich sagen, nee, habe ich schon bezahlt.
Ja, Moment, aber du kannst ja sagen, du hast ja in einer Telegram-Gruppe irgendwie, hast du reingeschrieben. Ja, ist so, das ist also schon unseriöse Kanäle. Das ist ja nicht. Aber ja, aber das ist mega spannend und auch diese Ideen, also wenn du Security ja konstruktiv machst und designst, dann machst du die dir ja auch vorher. Was ist der Schaden? Was ist aus Angreifersicht wertvoll? Was möchte der Angreifer erreichen? Möchte der mir nur wehtun, weil er mich halt vielleicht nicht leiden kann? Oder möchte der irgendwie Geld exfiltrieren? Und je nachdem müssen die Sicherheitsmaßnahmen halt schon angemessen sein.
Genau, entsprechend macht man sich dann die Gedanken und jetzt zu dem Beispiel mit der Schlüsselbox, ich finde, was auch ein Aspekt ist, natürlich, wie bequem ist das, wie viel Security ich implementieren kann. Mhm. Also das mit dieser Box ist natürlich bestimmt super billig und super bequem und straightforward und das kann man einfach erklären, das ist einfach ein funktionierendes Prinzip. Das Neuere mit diesen elektronischen Schlössern ist teurer, muss man sich erst damit auseinandersetzen. Jetzt mal abgesehen davon, ob es sicher ist, ich denke mal schon, weil man ja häufiger dann den Code ändern kann oder das besser anpassen kann. Also das ist ja auch ein Aspekt. Ne? Mhm. Also wie bequem ist es für mich, eine gute Security zu implementieren?
Und wie ist die Accessibility? Also richtig, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst zu einem Schloss, das du nur über eine Handy-App bedienen kannst und jetzt hast du vielleicht irgendwelche 80-jährigen Gäste, die vielleicht kein Handy haben, es gibt solche Menschen ja noch, ja, dann schließt du die quasi komplett aus. Oder vielleicht haben die ein Handy, aber die sind nicht so versiert, dass sie sich eine neue App installieren, ja, oder vielleicht haben die auch nicht die neueste Generation, dann läuft die App nicht drauf und du erzeugst lauter Probleme. Also Security nervt oft einfach. Es ist nicht was, wo sich die Benutzer typischerweise drüber freuen. Und vielleicht noch eine Sache, also auch dieses elektronische Log, was du gesagt hast, du bringst natürlich auch neue Angriffsoberfläche rein. Also das bedeutet nämlich, es gibt ja auf der anderen Seite irgendwie den Vermieter und der hat irgendwie eine Admin-Konsole und kann da Sachen einstellen. Jetzt ist der aber natürlich auch zusätzliches Ziel potenziell und wenn der gehackt wird, dann ist vielleicht auch irgendwas im Argen. Also es ist immer nicht so einfach. Das ist ja genau die Natur von so einem Zielkonflikt.
Genau, und ein witziges Erlebnis nochmal mit diesen Schlössern. Also am Anfang war ich ja in dem Haus und da war es ein manuelles Schlüsselböckschen, ja, wo ich das rausgehört habe. Bei dem Apartment dann war es so, dass es elektronisch war. Aber was war der Witz dran? Der Code für die Wohnung dann, also nicht unten für den Haustüreingang, sondern für die Wohnung dann, war das Abreisedatum. Mhm. Also du kannst natürlich trotzdem die Security vermasseln, auch wenn du eine tolle Grundlage dir da schaffst, die sicher sein könnte, dass du es dann halt trotzdem vermasselst.
Ja, ich finde, ein spannender Zielkonflikt bei Security ist natürlich auch, dass es Kosten verursacht. Also als Sicherheitsdienstleister, ja, ist es natürlich immer schön, da sagt man immer, ja, möglichst viel Geld dafür ausgeben, das ist exzellent. Aber es ist natürlich schon auch so, wenn ich ein Produkt entwickle, dann habe ich irgendwie ein bestimmtes Budget und ich kann mir halt überlegen, möchte ich, dass meine Leute vielleicht, also sage ich mal, in der Softwareentwicklung Features entwickeln oder sollen die Security machen?
Genau, was ist denn so ein guter Wert? Johannes, was würdest du sagen in Prozent? Wie viel Prozent sollte man für die Security investieren?
Ja, 80% Security, 20% halt echte Applikation.
Ja, das ist doch immer so eine Managerfrage irgendwie. Ja, wie viel müssen wir denn investieren?
Also es ist eine mega schwere Frage, weil es halt, also eigentlich ist die Frage komplett Quatsch. Ja, und wenn, klar, wenn das dein direkter Vorgesetzter dich fragt, dann sagst du ihm das natürlich nicht so ins Gesicht, aber die Frage ist Quatsch, weil es davon abhängt, in welchem Szenario wir uns bewegen. Also im Bankenumfeld hast du mit Sicherheit einen anderen Ratio von Security zu Development als jetzt bei irgendeinem IoT-Plundergerät. Und die Abwägung, wie viel Prozent das braucht, ist auch davon abhängig, wie kompetent die Leute da sind, wie versiert sind die und nicht nur die speziellen Leute, die Security entwickeln, sondern eben auch in deinem ganzen Team. Also wie natürlich entwickeln die Security? Haben die das so schon im Rückenmark drinnen und entwickeln schon einfach quasi prinzipiell eine sichere Anwendung? Oder machen die quasi alles falsch, was man so falsch machen kann und müssen alle immer wieder eingefangen werden? Also das ist so nicht zu beantworten, würde ich sagen. Was genau ist denn oder was antwortet man denn da in einem Manager?
Nee, ich würde sagen, wie du sagst, es ist so, das hängt vom Kontext ab, wo die Applikation läuft, in welcher Umgebung, was der Anwendungsfall ist. Online-Banking ist bestimmt was anderes als Candy Crush. Also insofern würde ich sagen, kommt es darauf einerseits an, andererseits natürlich auch auf das, was du gesagt hast, den Reifegrad. Also das kommt mir auch immer als erstes in den Sinn, wie reif ist denn mein Team in Sachen Security, die Produktentwicklung? Also haben die einmal eine grundlegende Schulung bekommen und sich eine Stunde PowerPoint-Präsentation angeschaut und wissen dann, was sicher ist und was nicht sicher ist, also wie sie sich entwickeln oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Oder haben sie privat irgendwelche Projekte schon mal so gemacht? Haben sie selber schon mal ein bisschen rumgehackt? Haben sie selber Server administriert und mal Zertifikate ausgestellt und so weiter? Also ist ja total unterschiedlich. Und je nachdem staffst du dann halt auch dein Team oder hast dann übergreifend Security-Architekten da, die sich um diese Themen kümmern.
Ja, ich finde es auch gerade bei der Architektur natürlich spannend, dass du da intern auch einen Zielkonflikt hast, weil es sein kann, dass du durch Security tatsächlich ein Projekt komplexer machst. Und dadurch, dass es komplexer wird, wird es wiederum in der Security fehleranfälliger. Also mehr Sicherheitsmechanismen heißt nicht in Summe immer höhere Security, sondern man muss schon auch wirklich wissen, wo setze ich es ein und muss das, was man einsetzt, auch wirklich komplett verstehen. Es ist da keinem geholfen, dass man irgendwie mega komplexe Systeme baut, am Ende blickt keiner mehr durch und dann schleicht sich halt irgendwo was ein, was keiner auf dem Schirm hat. Also Angriffsoberfläche zu minimieren und deswegen tendenziell natürlich einfachere Systeme zu bauen, also so einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig, um natürlich die Sicherheitsanforderungen zu erreichen, das ist schon sinnvoll.
Das ist witzig, ja, das ist auch ein Zielkonflikt. Es gibt ja auch Leute, die dann ein bisschen übers Ziel hinausschießen, ne, die dann halt besonders komplex machen, besonders tolle Methoden noch einbauen, die sie mal hier und dort gesehen haben und denken, ja, das muss auch noch rein. Macht es dann halt, ja, komplexer.
Ja, es ist schon aber auch so eine Software-Engineering-Krankheit, wo man einfach ganz viel Erfahrung braucht, um einzuschätzen, wo lohnt es sich zum Beispiel jetzt eine generische Abstraktion zu wählen und wo mache ich es vielleicht am Anfang einfach konkret, ja, und kann es möglicherweise in Zukunft refactoren. Also die Frage ist, ne, baue ich es von Anfang an, maximale Austauschbarkeit, das ist sehr komplex, aber natürlich die Idee ist, dass man hinterher ganz einfach bestimmte Bausteine tauschen kann. In der Praxis ist es halt oft dann, wenn du die dann tauschen willst, dann merkst du, oh, das ist doch eigentlich viel schwieriger, obwohl ich es so generisch gemacht habe und mir diesen ganzen Aufwand vorher gemacht habe. Also diese Abwägung ist nicht immer ganz einfach.
Ja, da gibt es kein Patentrezept, ne? Das ist so ein bisschen unbefriedigend. Da kann man nicht sagen, das und das ist richtig. Also gerade, was du gesagt hast, so Software Engineering. Ich meine, da war ja auch lange der Trend mit Microservices und dann aber wieder zurück zum wohlgeformten Monolithen und so weiter und so fort hin und her. Es gibt halt nicht so das eine Patentrezept. Es kommt auch viel auf die Organisation an. Die Art der Organisation spiegelt sich dann wieder in der Architektur wieder, die dann entsteht und so weiter. Aber wir schweifen dann ein bisschen ab. Ich meine, ein anderer Zielkonflikt, wenn wir schon über Anwendungen sprechen, auch ist ja auch in der Bedienbarkeit. Also wir hatten es ja vorher mit dem Schlüsselkästchen, oder? Aber es gilt ja für Software erst recht. Also wenn ich da wieder ans Online-Banking denke und mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung hat der dort angefangen, beziehungsweise kam dann relativ schnell und haben jetzt natürlich auch andere Services, ist natürlich auch von der Bedienung her wieder was reingekommen, was es halt nochmal umständlicher macht, sagen wir mal so. Davor hast du einfach deinen Benutzername, dein Passwort eingegeben und jetzt brauchst du nochmal so ein zweites Gerät und musst halt nochmal den zweiten Faktor eben einbringen, damit du dich einloggen kannst. Also hat halt auch Einschränkungen bezüglich der UX, der Bedienbarkeit.
Ja, zweiter oder auch dritter Faktor. Teilweise wird ja bei Google zum Beispiel implizit dann auch deine aktuelle Position mit einbezogen, ob du quasi an einem neuen Gerät bist. Und ich muss sagen, es nervt tierisch. Ja, ich bin vielleicht irgendwo im Urlaub jetzt oder in einer ungewöhnlichen Setup und dann komme ich in mein eigenes Konto nicht mehr rein, weil ich jetzt halt irgendwie diesen Tralala-Faktor gerade nicht dabei habe oder verfügbar habe oder so. Und dann kriegst du auch noch diese hämischen Mails. Es wurde ein Anmeldeversuch blockiert. Ja, das habe ich gemerkt. Danke. Ja, also keine Ahnung. Ist schon klar, was da der Sinn der Sache ist. Aber ja, also es nervt. Es nervt halt die Benutzer schon ziemlich. Passwort ändern, turnusmäßiges, war ja jahrelang irgendwie empfohlene Best Practice. Ja, jetzt will es kein Mensch mehr machen. Alle sagen, sie machen es nicht, aber es steht halt in 1000 Policy-Büchern drinnen und ganz viele Unternehmen ziehen es halt eiskalt durch. Mann, das nervt so sehr. Ja, ja, oder? Also.
Ja, ja, wir hatten es in unserer Passwortfolge für die, die es noch nicht gehört haben, Hörempfehlung. Genau, über das regelmäßige Ändern von Passwörtern. Ja, also es ist alles Zielkonflikte, sei es jetzt Bedienbarkeit, Komplexität, Wartbarkeit, was die Leute anbelangt, Kosten, ne? Also sämtliche Bereiche sind davon betroffen.
Ja, bei der Entwicklung geht es ja nicht nur auch um Kosten, sondern auch um die Entwicklungszeit. Also vielleicht ist es ja möglicherweise gar nicht so viel teurer, aber dadurch, dass sich halt weitere Hürden ergeben, gut, vielleicht wird es dadurch dann implizit natürlich teurer, aber prinzipiell ist es natürlich schon auch so, dass Security-Mechanismen gut getestet werden müssen, damit man sich zum Beispiel auch nicht selber aussperrt. Ja, das ist immer richtig blöd, wenn du ein Produkt auslieferst und die Kunden kommen irgendwie selber nicht mehr rein. Das darf nicht sein. Allgemein kommt natürlich auf die Produkte an. Ja, bei manchen Produkten ist es sogar vielleicht safety-kritisch. Ja, also wenn du irgendwie so ein Smart Lock hast oder so, dann muss es üblicherweise eine Möglichkeit geben, wie jemand von innen, sag ich mal, rauskommt. Ja, dass du den nicht wegen einem Softwarefehler aus Versehen im brennenden Haus einsperrst, sag ich jetzt mal. Also ja. Das sind alles wichtige Themen, über die man sich aber idealerweise natürlich vorher Gedanken machen muss.
Ja, und Safety ist ein ganz wesentlicher Punkt, oder? Also wie oft habe ich schon gehört, naja, bei unserer Software geht es nicht um Menschenleben. Und das ist ja auch richtig, ne? Also ja. Wenn du Software hast, wo es nicht um Menschenleben geht, weil sich die Use Cases einfach gar nichts damit zu tun haben, ja, wo du Menschenleben nicht gefährdest, dann hast du eine ganz andere Klasse von Sicherheit, die du betrachten musst oder eben dann auch nicht mehr betrachten musst und entsprechend dann auch weniger investieren musst in bestimmte Themen.
Ja, also da muss man wirklich genau aufpassen, was man macht, wenn man das macht. Oder man hat halt dann nicht so ein gutes Track-Record da.
Ja, das stimmt.
Ich habe einen spannenden Zielkonflikt, als ich darüber nachgedacht habe. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Als IT-Security-Dienstleister ist man ja, bist du ja auch in so einer Bredouille, ne? Also du verkaufst ja den Leuten Security und wenn du den Leuten Security verkaufst oder denen quasi sagst, hier, ne, du gibst mir Geld, ich sag dir, wie du Security in dein Produkt einbaust, dann hat man da ja schon einen Zielkonflikt oder zumindest einen Interessenskonflikt, den Leuten zu verkaufen, dass sie gerade ein Sicherheitsproblem haben und dass das ganz schlimm ist und dass sie dir Geld geben müssen, damit das behoben wird, ja? Also ich meine, da muss man ehrlich drüber sprechen, das ist einfach so.
Wie, das habe ich noch nicht verstanden. Also ich meine, du kannst ja keine Sicherheitslücke erfinden. Also kannst du nicht sagen, ihr habt ein ganz großes Problem.
Ganz genau, kann man nicht erfinden. Aber die Frage ist ja, es ist ja oft so, dass viele Sachen einer subjektiven Einschätzung unterliegen und einem bestimmten Security-Kontext. Und da ist es tatsächlich aber schon so, würde ich sagen, da gibt es einige schwarze Schafe, die die Situation gerne schlimmer darstellen, als sie ist oft. Ja, klar. Und dramatisieren. Und ich finde, diese Dramatisierung, damit ist halt keinem geholfen. Das nervt mich auch persönlich. Mhm. Ich finde auch, unter unseren Hörern sind ja viele meiner Studierenden auch. Und die kennen meinen Rant auch schon. Mein Rant über Lifehacking, den ich immer wieder gerne erzähle. Es gibt so Leute, die auf die ITSA kommt jetzt wieder, ne? Die hauptsächlich auf der ITSA, da werden die wieder irgendwie ihre Demos
ITSA. Bringen. Muss ich kurz sagen.
Das ist diese IT-Security-Messe in Nürnberg, glaube ich, ist die, bei der die ganzen, sage ich mal, Security-IT-Entscheider sich treffen. Und da gibt es üblicherweise auch so Präsentationen von IT-Security-Firmen, die so Live-Hacking-Demos machen. Und das, finde ich, ist ja das maximal unseriöseste, was es in der Branche überhaupt gibt. Weil, ja was? Weil Live-Hacking funktioniert halt einfach nicht. Also ich finde, Live-Hacker, die können halt genauso wenig live hacken, wie David Copperfield irgendwie einen Jumbojet verschwinden lassen kann. Das geht einfach nicht. Also das ist halt eine Choreografie. Ja, Mann. Also, und dann, die tun halt immer so, als ob das so super einfach ist, sich reinzwecken. Und das ist einfach nicht der Fall. Natürlich mit dem Incentive, ja, zu sagen, oh krass, na, die haben ja so viel Ahnung, die können sich in jedes System reinhacken und denen gebe ich jetzt Geld und so. Und das, finde ich, sollte man auf dem Schirm haben. Ne? Also jemand, der IT-Security-Beratungsleistungen verkauft, der hat da auch einen Interessenskonflikt, ist ja klar irgendwie.
Es macht heute noch Eindruck. Also wenn jemand live hackt und so weiter, ich glaube, das macht vor ganz vielen Leuten macht das immer noch riesen Eindruck. So von wegen hier, ich gehe da jetzt in das System rein und guck mal und dann geht das Licht aus und so weiter. Das ist natürlich schon, ja, macht mehr Eindruck als eine PowerPoint-Präsentation. Das ist einfach so. Wir Menschen brauchen was zum Anfassen, brauchen Geschichten, die wir da sehen, brauchen was Echtes.
Das stimmt. Also ja,
aber wir wollen, dass man uns schöne Märchen erzählt.
Genau, man muss halt quasi Fakt und Fiktion irgendwie auseinanderhalten können und schon auch verstehen, dass das nicht klar, da ist was Wahres dran, aber ja.
Aber jetzt zurück zu deinem Interessenkonflikt. Also ich würde das fast schon so weit gehen, dass ich sage, das sind dann schwarze Schafe. Also die Dienstleister, die dann tatsächlich sagen, oh, ist aber ganz schlimm oder oh je, da muss man, ich meine, da gab es ja auch schon vor Security, da gab es ja auch schon zu ganz anderen Themen, die den Leuten weismachen wollten, dass da was ganz schlimm ist. Und dass man das jetzt auf jeden Fall fixen muss, geht ja schon rein Richtung Scam eigentlich, oder?
Ja, finde ich auch.
Ja, und ich glaube, tatsächlich nachhaltiger ist es einfach, wenn du als Dienstleister da ganz offen und ehrlich bist und dann auch sagen kannst, hey Leute, ich habe mir das alles angeschaut, das ist eigentlich ganz gut und aus meiner Sicht braucht ihr nicht mehr, ihr seid auf einem guten Stand und auch wenn ich da jetzt keine Folgebeauftragung von bekomme, aber ist halt so, ja.
Finde ich auch. Also und das kann man ja auch wieder gut einschätzen. Also selbst wenn ich nicht in dem Thema fachlich super kompetent bin, wenn ich in meine Autowerkstatt gehe und die können mir eine plausible Geschichte erzählen, wie und was irgendwelche Sachen miteinander zusammenhängen, ich habe ja nur ein rudimentäres Verständnis davon, kann ich natürlich trotzdem einschätzen, wollen die mich jetzt gerade auf den Arm nehmen, wollen die mir Geld aus der Tasche ziehen oder ist da was dran? Ja, kann das sein.
Genau.
Ja, ich finde es voll spannend, weil es gibt ja auch diese verschiedenen Designphilosophien, also gerade im Bereich Software, irgendwie ganz bekannt ist ja der Zuckerberg mit seinem Statement Move fast and break things.
Ja, ja.
Hast du gewusst, dass das mittlerweile nicht mehr das Motto von Facebook ist oder wie sie jetzt heißen?
Ich wusste nicht, nee, dass das nicht mehr das Motto ist.
Ich glaube, das ist jetzt Move fast with stable infrastructure oder so in der Richtung.
Sexy.
Ja, paraphrase. Ja, aber ich meine, das aus Security ist es halt oft vielleicht ein bisschen besser, wenn man da eher konservativ ist. Also, weil da bedeutet ja, wenn du Sachen brichst, dass möglicherweise vielleicht Benutzerdaten verloren gehen. Und wenn die halt mal verloren sind, dann kriegst du die nicht mehr eingefangen.
Ja, also dieses ist ja oft amerikanische, ne? Also lass uns einfach machen und los, muss jetzt raus und zack, das muss jetzt auf den Markt und ach ey, lass uns diese Bedenken, lass uns die mal beiseite stellen und so. Versus unserem deutschen Denken, würde ich jetzt mal sagen. Das könnte man vielleicht so gegeneinander stellen, oder? Also so eher dieses Bedenkenträgermäßig. Ja, finde ich, ist beides nicht so ideal. Man muss sich vielleicht in der Mitte treffen.
Also das stimmt schon, ne? So, also hätte ich jetzt auch Bedenkenträger, ein wunderschönes deutsches Wort. Und auch vorauseilender Gehorsam kommt mir da in den Sinn. Oh ja, nee, da könnte es irgendwie ein Gesetz geben. Und damit wir da ja nicht irgendwie entwerfen wir irgendwelche Sachen, die vielleicht gar nicht so intendiert waren oder so, um, was weiß ich, DSGVO-Compliance zu erreichen. Ja, aber das stimmt schon, ja. Diese grundsätzliche Denke ist schon vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Auch bei mir im Kopf, die Assoziation, die ich hatte, war Stockton Rush, der gesagt hat, ja, here's broken some rules with good logic and good engineering. Das ist der CEO von dieser Oceanscale-Firma. Und ist vielleicht auch nicht so einfach zu entscheiden, okay, an welcher Stelle breche ich dann die Rules und an welcher Stelle habe ich da wirklich gutes Engineering hinter meinem Gedanken, die Regeln zu brechen. Also weil es ist ja zum Beispiel in Software-Systemen oft so, dass die eigentlich schon ganz gut sicher konfiguriert sind. Ich habe letztens irgendwie so mit Django, Python ein bisschen Sachen entwickelt und da sind an vielen Stellen sind Checks eingebaut, Cross-Site-Request-Forgery, CSRF und so Zeugs und die lassen sich alle ganz einfach ausschalten und manchmal denkt man, ja okay, in diesem oder jenem Fall spielt es vielleicht keine Rolle. Aber wirklich dann drüber nachzudenken, ist das jetzt, ne, das ist ausgeknipst, ist die Einstellung schnell. Mhm. und dann funktioniert es halt einfach. Aber da wirklich drüber nachzudenken, ist es in jedem einzelnen Use Case okay. Brauche ich das wirklich nicht? Das ist schwierig.
Weil du gerade von Regeln gesprochen hast oder Rules, ne, weil wir es gerade davon hatten, ein Aspekt ist auch noch beim Zielkonflikt, den ich ganz spannend finde, was ich auch schon erlebt habe, ist, sind wir gesetzeskonform? Mhm. Und das ist nicht so einfach, das ist nicht so ein binäres Ja, Nein, habe ich gemerkt. Also wenn du mit Juristen sprichst oder denen zuhörst, dann gibt es oft auf viele Sachen keine eindeutige Antwort. Ja? Mhm. Oder so ein hängt davon ab oder müssen wir sich dann genauer anschauen oder müssen wir mal gucken, was es da für Urteile dazu gab oder sowas. Und da gilt es halt auch in meinen Augen so ein Best-Effort-Prinzip zu verfolgen, also zu sagen, okay, wir haben uns wirklich ausgiebig dazu informiert, wir haben uns bemüht und jetzt nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden wir uns jetzt für den Weg, ja, wir gehen das jetzt so und so, ja, und das dann auch nachweisen zu können, ja, also von wegen, wir haben da jemanden konsultiert oder wir haben uns da Gedanken gemacht, aber letzten Endes ist es halt auch ein Zielkonflikt, ja, du könntest noch mehr Geld investieren, könntest noch eine Kanzlei befragen, könntest noch mal auf Experten zugehen oder vielleicht sogar Leute in der Gesetzgebung kontaktieren oder sowas und fragen, wie die es eigentlich gemeint haben. Aber irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Irgendwann musst du sagen, so, jetzt reicht's. Ja. Mhm.
Super spannender Punkt, den du da sagst. Und ich finde, also was da oft übersehen wird, ist, der Gesetzgeber, gerade im Bereich der Cybersecurity, hat er ja schon ausgiebige Mittel, Leute zu bestrafen. Also was weiß ich, DSGVO zum Beispiel hat absolut drakonische Strafen. Aber die Frage ist, ja, wie wird es eingesetzt in der Praxis? Und das sind echt zweierlei Paar Schuhe. In der Praxis wird es tatsächlich oft nur in der vollen Härte des Gesetzes eingesetzt, wenn du dir wirklich Mühe gibst oder absichtlich diese Regeln brichst, wissentlich die brichst. Und ich glaube, bei Cybersecurity bringt es ganz viel, schon erstmal aus dieser Fahrlässigkeit rauszukommen. Also genau das, was du sagst. Ich habe aber ein Security-Konzept. Ich habe mir aber Gedanken gemacht. Mhm. Ich weiß, was meine Assets sind. Ich gebe mir Mühe, irgendwie hier das zu machen. Und dann wird der Gesetzgeber in aller Regel, wenn es ein Incident gibt, auch viel milder auf dich gucken, als wenn du mit Ansage einfach die Karre voll gegen die Wand fährst.
Apropos, wenn wir schon bei Gesetzen sind und Rolle des Staats vielleicht, irgendwie hast du das Gefühl, der Staat gibt genug aus für Security, also Zielkonflikt im Sinne von kostet ja auch Geld und es braucht die entsprechenden Ressourcen bzw. Kapazitäten.
Also das ist die Frage, wie die sich aufstellen möchten. Ich finde, an vielen Stellen gibt der Staat nicht genug Geld aus. Gerade im Bereich Nachwuchsförderung, finde ich, stehen wir nicht so gut da, wie wir dastehen könnten. Ist natürlich immer eine Frage, was ist das Ziel? Wen suchen die oder was wollen die da steuern? Prinzipiell finde ich es peinlich, dass es so weit kommen konnte, dass unser Bundestag gehackt wurde. Ja? Hm. Und ich weiß jetzt nicht, ob da genug Leute aufgewacht sind, dass das vielleicht am besten kein zweites Mal passieren konnte. Ja, oder dass das Handy von der Merkel damals abgehört wurde. Wie kann denn sowas sein? Also, da frage ich mich manchmal schon ein bisschen, aber klar, das Budget ist endlich.
Ja, genau, so ist es. Ja, ich meine, das ist auch eine unbeantwortbare Frage, die ich jetzt gestellt habe, weil da kannst du jetzt viele Beispiele rausziehen, wo es halt nicht so gut ist. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es Dinge, die eigentlich auch wirklich gut funktionieren, meiner Meinung nach, und auch einen sicheren Eindruck machen vom Staat.
Also wir haben auf jeden Fall keine großflächigen Angriffe auf unsere industriellen Kontrollsysteme, zumindest noch nicht. Ja, liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die kritische Infrastruktur betreiben, ICS-Systeme betreiben, SCADA-Systeme betreiben, dass die eine sehr erhöhte Security-Awareness haben und lieber die Dinger halt, sage ich jetzt mal, nicht ins Internet stellen. Also lieber sind die Dinger komplett dezentral oder halt nur über irgendwie ein VPN steuerbar. Und das ist ja auch aus gutem Grund so, also um die Angriffsoberfläche zu vermindern. Also ich sage jetzt mal, die Tatsache, dass wir vergleichsweise wenige solche Angriffe mit großem Effekt auf eine große Anzahl an Personen sehen, könnte ja schon mal ein bisschen Hoffnung spenden.
Ja, also lass uns heute mal mit dem positiven Ende aus der Folge gehen, würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Stern gerne auf der Podcast-Plattform, die ihr nutzt. Hinterlasst uns einen Kommentar auf Spotify. Das funktioniert auch ganz gut. Das haben wir jetzt auch entdeckt, dass das dass wir darauf antworten können. Genau, und schreibt uns gerne an mail@cybersecurityentschlüsselt.de, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt. Und dann kommt noch was Neues von dir, Johannes. Erzähl mal.
Und wir sind auf Reddit aktiv. Seit 6 Tagen haben wir ein eigenes Subreddit, r/CSE-Podcast. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann löschen wir alles wieder und tun so, als ob es nie passiert wäre. Aber die Idee ist, dass wir mit euch ein bisschen diskutieren können. Ja, also, dass ihr vielleicht schreiben könnt, auf was für Themen ihr Lust habt oder was wir für Quatsch erzählt haben, könnt ihr uns um die Ohren hauen und ein bisschen höhere Interaktivität. Also, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns da auch gerne was rein. CSE Podcast.
Perfekt, super. Also, dann noch einen schönen Abend, Johannes.
Ja, dir auch. Ein Hold, mach's gut, ade, ciao.
Danke, ciao.